Ich finde Gemeinde toll. Keiner sagt Amen. Vielleicht am Ende der Predigt sagt ihr Amen. Wer von euch findet Gemeinde toll? Ja, vielleicht die Hälfte. Ich starte mit einer Geschichte von Thorsten. Thorsten kam in die Schule und als er 7 Jahre alt war, passierte es, dass sein Schulranzen kaputt ging. Einer der Riemen ist abgerissen. Und er dachte auf dem Nachhauseweg, ja, ich sag's meiner Mutter und die wird das dann schon in Ordnung bringen. Das kann man ja wieder in Ordnung bringen. Was er nicht ahnte, war, dass seine Eltern sich gerade furchtbar gestritten hatten. Sein Vater war weggegangen und seine Mutter war in einem etwas desolaten Zustand und er kam hin nach Hause und sagte seiner Mutter ganz unbefangen, dass sein Schulranzen kaputt sei. Was passierte war, dass seine Mutter anfing, ihn zu schlagen, ihn anzuschreien. Und plötzlich sagte sie zu ihm, du bist schuld an allem. Du bist schuld an der Ehekrise. Ich bringe mich jetzt um. Und sie ging in der Küche, waren in der Küche an den Gasherd, stellte den Gasherd an, also machte das Gas aus, da war das Essen drauf, stellte ihn wieder an und das Gas floss raus. Der Junge, der 7 Jahre alt war, wusste, dass das nicht gesund ist, was da jetzt passieren sollte. Und er hat es irgendwie hingekriegt, das Gas auszudrehen. Aber die Mutter schrie weiter auf ihn ein und sagte, du bist schuld an unserem Leben, an unserem ganzen Dilemma. Und ich gehe jetzt hoch auf den Boden und bringe mich um, ich hänge mich auf. Der Junge war pleatsch und nahm irgendetwas Messerähnliches mit, ging seiner Mutter hinterher, die 5-jährige Schwester war mit dabei und war Gott sei Dank nicht in der Lage, irgendwie die Treppe da hochzukommen auf den Boden. Und die Mutter hörte nicht auf zu sagen, du bist schuld. Schließlich kam er dann hinterher, weil er noch auf seine Schwester geachtet hatte und seine Mutter steht auf einem Stuhl, hatte die Wäscheleine umgebunden, oben irgendwo und wollte sich umbringen. Es ging eine Zeit so, bis die Mutter dann abgelassen hat davon. Sie hat weitergelebt. Nach einer Zeit kam der Vater nach Hause und der Junge dachte, ja, der Vater wird das jetzt in Ordnung bringen, was gewesen ist. Und er fragte sofort nach dem Jungen, wo ist Thorsten? Und der hatte sich versteckt irgendwo, weil er Angst hatte vor dem, was mit seiner Mutter sein konnte. Und seine Mutter erzählt dem Vater eine Lügengeschichte, was der Sohn mit ihr gemacht hatte. Mit der Folge, dass der Vater kam und den Thorsten, den 7-Jährigen, hier haben wir eben 5, 6, 7-Jährige vor uns gehabt, fast totgeschlagen hat. Und in diesem Jungen zerbrach etwas. Weil weder auf Mutter noch auf Vater war Verlass. Er hatte erwartet, dass die Mutter dem Vater ehrlich etwas erzählt hatte. Aber sie hatte es nicht. Und dieses Martyrium ging eine ganze Zeit lang. Als er mit 10 Jahren wegen einer Schulabmahnung nach Hause kam, wurde er vom Vater fast totgeschlagen. Da war es die Mutter, die dem Vater gesagt hat, hör auf. Die Folge dieser Gewalt in seinem Zuhause war, dass er war ein schmales, schmächtiges Kerlchen, in der Schule verprügelt wurde. Es waren immer ältere Kinder da, die ihn verprügelt haben. Das ging so lange, bis sein Hass und sein Wut innerlich so stark waren, dass er ausgerastet ist und einen dieser Größeren fertig gemacht hat. Das brachte ihm Achtung ein. Endlich war er irgendwie anerkannt. Auf einmal grüßten ihn andere Kinder und Jungs. Weil dieser Wechsel in sich, als seine ganze Wut rausbrach, führte dazu, dass er zu einem stadtbekannten Schläger wurde. Er hatte das Motto, wenn er mit Lungs kämpfte oder auch mit Größeren, wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr mich umbringen. Und so hat er auch gekämpft. Als er 15 war, bis 15 hat sein Vater ihn immer wieder verprügelt, als er 15 war. Hat er sich vor seinem Vater aufgebaut und hat gesagt, du verprügelst mich nicht mehr. Sein Vater merkte, was aufgestanden war in einem Sohn und hat es gelassen. Er wollte ihn rausschmeißen, hat gesagt, dann darfst du hier nicht mehr sein. Und er hat gesagt, ich darf sehr wohl hier sein und hat bis zum 18. Lebensjahr in seiner Familie gelebt und es war eine furchtbare Zeit. Er ist dann ausgezogen, wurde ein stadtbekannter Prügler, wurde kriminell, war in 2 Jahren fast die ganze Zeit im Gefängnis. Und Er lernte dann eine junge Frau kennen, die ihm erstmal das Gefühl gab, akzeptiert zu sein, angenommen zu sein. Dieser jungen Frau zog er in eine andere Stadt und wurde auch da wieder ein stadtbekannter Prügler. Aber mit der Folge, dass seine Freundin ihn irgendwann verlassen hat, weil sie sagte, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, mit einem Menschen wie dir zusammenzuleben. In dieser Phase, wo er depressiv war, hat er an Faust gedacht und an den Teufel und hat einen Deal mit ihm gemacht. Du kannst meine Seele haben, aber ich will 18 Monate leben wie ein König. Am nächsten Tag, nach diesem Gebet, kamen Leute zu ihm aus Lettland, aus Russland, und es stellte sich heraus, das waren Leute von der russischen Mafia, und die stellten ihm ein paar Fragen, ob er sich um Autos kümmern könnte, Autos besorgen konnte und so. Nee, konnte er nicht. Um es kurz zu machen, er schaffte es innerhalb kurzer Zeit, Leute zu finden, die Autos knackten, und eine Autoschieberbande von 54 Leuten aufzubauen, in der Angst regierte. Es gab einen Konkurrenten, der ihm seinen Chef sein streitig machen wollte, den hat er erschossen. Und dieser Mann, den gibt es wirklich, der heißt Thorsten Hartung, und es gibt ein interessantes YouTube-Video. Es steht in diesem Video vor 300 jungen Christen und erzählt ihnen das und sagt, das Bild kannst du mal zeigen, vor euch steht ein verurteilter Mörder. Er erzählt seine Geschichte. Und was passierte, als er dann ins Gefängnis kam? Er wurde in Schweden verhaftet, war 4,5 Jahre in Einzelhaft und hat dann angefangen, Tagebuch zu schreiben. Seine Opferrolle zu beschreiben, aber auch seine Täterrolle zu beschreiben. Und von Gott wusste er nicht viel, aber hat irgendwann angefangen zu beten. Und irgendwann merkte er diese Bilanz, finde ich ganz fein, ein Mensch, der sein Leben reflektiert. In dieser Situation. Und er sagt, irgendwann hat er gebetet, obwohl er gar nicht wusste und dachte, Gott ist da. Und er fing auf einmal an zu weinen über seine ganze Schuld, über seine Zerbrochenheit, aber auch die Schuld, die er auf sich geladen hatte. Davor war, das habe ich kurz vergessen, war er vor der Verurteilung, bevor er gefangen genommen wurde, war er mit dieser ehemaligen Freundin, die ihn nochmal angesprochen hatte, in einem Kloster, ganz kurz in einer Kapelle, wo er einen Zettel sah, einen Box sah, wo man Gebete draufschreiben konnte. Und er wünschte, und er hat einen Kassenbon genommen und draufgeschrieben, ich wünsche mir ein Leben im Glück. Schmeißt das in diese Box in dem Kloster und vergisst das wieder. Kurze Zeit später ist er fast tödlich verunglückt, aber Gott hat ihn offenbar bewahrt. Seine Freundin hatte gesagt, Gott hat mit dir auch noch etwas vor, obwohl sie gar nicht an Gott glaubte. Beide nicht. Jedenfalls in dieser Gefängniszeit, die dann kam, hatte er gebetet und hatte geweint. Und am nächsten Tag, als er Freigang hatte, guckte er nach oben, sieht den Himmel und dachte, was ist das denn? Das ist ja blau, das ist ja schön. Und er sieht die Wolken, sieht den einen Baum im Gefängnishof und ist völlig berührt. Die Welt ist ja anders und er versteht das alles nicht. Die Kollegen im Knast, bei denen er eine gute Stellung hatte, die sagten, was hast du denn? Hast du gekifft? Was hast du für eine Droge genommen? Er selber hat es nicht verstanden. Und es dauerte eine ganze Zeit. Er bekam eine Bibel geschenkt, hat versucht, die zu lesen. Er hat andere Erklärungsmöglichkeiten gesucht, keine Erklärung gefunden, bis Gott zu ihm sprach und ihm gebeten hat, die Bibel aufzunehmen, schlagen. Und dann hat er aufgeschlagen und fand 1. Johannes 1, Vers 9, steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Sünden. Er verstand, dass das, was er in dieser Nacht gebetet hatte, Gott und geweint hatte, ein Sündenbekenntnis war. Und Gott hatte ihm ein neues Leben in diesem Moment geschenkt. Und deswegen war die Welt auf einmal anders für ihn. Deswegen war die Welt auf einmal hell und so, wie wir sie auch sehen können, wenn wir halbwegs gesund sind. Dieser Mann wurde entlassen, nachdem er seine Strafe abgebüßt hatte und lebt jetzt und verkündet das Reich Gottes. Er ist ein Bruder von uns, von dir und von mir. Wir haben letzte Woche von Hartmut Knorr das gehört von dem Propheten Micha. Wer ist ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Als ich darüber nachdachte, fiel mir dieses Lied ein. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das hat den Text "Auferstanden aus Ruinen". Kennt das jemand? Ha! Wisst ihr, was das für ein Lied ist? Gott ist ein Gott, der sich nie entzieht, nie weggeht. Der Lobpreis war eigentlich ein Lobpreis über die Schönheit der Gemeinde. Ich möchte das nächste Folie, habe ich mal ein bisschen aufgeschrieben, was das so sein könnte. Und ja, da könnte man jeder mal für sich selber drüber nachdenken. Ja? Und einfach mal sich die Mühe geben, all das, was du schwierig findest als Gemeinde, mal wegzutun. Dass ihr hier seid, das ist schön. Und das, was in euch lebt, aus Gottes Geist, das ist schön. Der Bibeltext, den ich euch geschickt habe, vielleicht hat ihn jemand gelesen, habt ihr vielleicht gedacht, denkt ihr vielleicht, das passt nicht so ganz zu dem Thema die Schönheit der Gemeinde. Der Bibeltext steht in Lukas 10, Verse 25 bis 28. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Die Frage des Gesetzeslehrers bezog sich darauf, wie kann ich überleben? Wie entrinne ich dem Tod? Hast du die Frage auch? Willst du auch dem Tod entrinnen, ewig leben? Und Jesus sagt zu ihm, das weißt du doch, oder? Ja, sagt er, das steht geschrieben, sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, Jesus, tu das, dann wirst du leben. Das sind 31 Worte, um zu überleben. 31 Worte, die uns die Tür ins ewige Leben öffnen. Ist nicht viel, die Botschaft, oder? Steht interessanterweise gar nichts von Glauben. Dreimal du sollst. Du sollst Gott lieben, du sollst den Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Interessanterweise ist, dass dieses Lieben, die Liebe zu Gott mit 22 Worten beschrieben ist. Dass du diese Beziehung zu Gott überhaupt lebst und intensivierst, darauf kommst du als allererstes an. Wir wissen, dass außer Jesus niemand das annähernd erreichen konnte. Niemand. Wie klappt das dann? Das steht da im Gesetz und Jesus sagt, tu das, dann wirst du leben. Wie können wir überhaupt Gott lieben? Von ganzem Herzen, ganzer Seele oder ganzer Hingabe, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Was bleibt da noch übrig für mich? Wie komme ich an eine Frau? Wie komme ich an ein Auto? Wie kann ich mich um meine Kinder kümmern? Das passt doch gar nicht zusammen, wenn ich nur auf Gott fixiert bin. Jesus hat es uns vorgemacht. Jesus hatte Freunde, Jesus hatte Beziehungen, Jesus hatte Essen, Trinken, hatte auch reiche Freunde, die dafür gesorgt haben, dass er immer irgendwas hatte. Irgendwo konnte er immer schlafen. Die Kennzeichen einer schönen Gemeinde, da habe ich 4 Kennzeichen mal aufgeschrieben. Das erste Kennzeichen ist, dass Gott gegenwärtig ist. Ihr könnt jetzt das Bild dahinter nicht so ganz sehen. Man sieht Gott da nicht, man sieht einen Sternenhimmel und den Horizont und ein paar Berge. Aber die Gegenwart Gottes verändert alles. Und ohne Gegenwart Gottes können wir Gemeinde und will ich auch Gemeinde nicht bauen. Ohne dass wir mit Gott rechnen, mit einem Gott, der zu Leuten redet, die im Gefängnis sind. Leuten redet, die in Not sind, die diese Gebete, ein Gott, der Gebete erhört, die kaum Gebete sind, wo die Leute, die sie sprechen, gar nicht wissen, dass es Gebete sind, aber Gott hört sie. Und ohne dass Gott unter uns ist und uns verbindet, unsere Herzen zusammenbringt, macht Gemeinde keinen Sinn. Aber eine schöne Gemeinde hat als erstes das Zeichen, dass Gottes Gegenwart da ist. Und dass, wenn Menschen reinkommen, sie merken, hier ist etwas anders als woanders. Wir, die wir vorne stehen, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus als den Herrn. Als Salomo den Tempel gebaut hatte, als er eingeweiht wurde, da waren die Priester hineingezogen, hatten die Bundeslade reingebracht. Und als sie auszogen, steht da die Wolke des ganzen Hauses, erfüllte die Wolke das ganze Haus Jahwes. Eine Wolke der Gegenwart Gottes erfüllte diesen Tempel. Und die Priester konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus Gottes. Was ist das? Das ist Kraft. Das ist Gewalt. Das ist Heiligkeit. Das ist Erhabenheit. Das ist Liebe. Aber das war so, dass die Menschen merken, dass Gott ist so, die kann ich nicht verwalten. Den kann ich nicht in meine Schublade, in meine Box packen. Ich kann nicht einfach meine Routine so weitermachen, sondern sie wurden Ehrfurcht. Sie werden von Ehrfurcht erfüllt, weil Gott da ist. Im Jesaja 33, Vers 21 steht, sondern dort ist ein Mächtiger, ein Herrlicher bei uns, der Herr. Und wenn die Gemeinde der Tempel Gottes ist, wie es das Neue Testament sagt, dann muss er auch drin sein, oder? Sonst machen wir uns was vor. Im Epheser 3, Vers 19 steht, wir erkennen, dass die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Oder in der nächsten Folie, Epheser 2, 20, 22, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei der Christus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Es ist ja etwas, wir würden heute sagen, etwas Virtuelles. Wenn wir zusammenkommen, egal auf der Straße zu dritt oder zum Gebet oder in der Kleingruppe zu Hause, dann wohnt Gott in unserer Mitte. Wenn wir hier zusammen sind mit 200 Leuten vielleicht, dann wohnt Gott in unserer Mitte. Und er baut uns auf, er ist mittendrin. Der nächste Punkt ist, noch eine Frage. Wenn du in die Gemeinde kommst, kannst du Gott mal fragen, den Heiligen Geist fragen. Heiliger Geist, wie geht's dir denn hier heute mit mir? Wie geht's dir mit mir? Wie geht's dir mit meinem Nachbarn hier und uns beiden zusammen? Fühlst du dich wohl? Herr, fühlst du dich wohl heute in der Eiche Alstertal? Herr, du bist willkommen. Ohne dich wollen wir nichts tun. Du bist das Schönste, was uns passieren kann, das Beste. Das zweite Kennzeichen einer schönen Gemeinde ist, dass du da bist. Du bist Sohn oder bist Tochter Gottes. Kannst du das verstehen, dass du selber ein Kennzeichen einer schönen Gemeinde bist, dieser Gemeinde? Wenn du erlöst bist und befreit bist, deine Schuld abgegeben hast, wie dieser Thorsten Hartung, bist du ein Kind Gottes. Und als Kind, wir kommen als Kinder Gottes zusammen. Und wir kommen auch als Leute zusammen und da wird es manchmal schwierig, die sich selbst lieben. Fühlst du dich in dir selber wohl? In deinem Körper? Wie ist das, wenn du morgens vorm Spiegel stehst und ich kann hier junge Leute angucken, die richtig hübsch aussehen und ich kann auch ältere Leute angucken, die schon ein bisschen mehr Falten haben. Wie ist das, wenn du dich im Spiegel anschaust? Magst du mal auf deinen Spiegel schreiben, ich sehe ein geliebtes, schönes, wunderbar gemachtes Kind Gottes? Bist du hierher gekommen als geliebter Mensch, als ein Mensch, der sich selbst liebt? Ich sage dir, Gott liebt dich. Und wenn du Schwierigkeiten hast, als geliebtes Kind Gottes, sich selbst liebend hierher zu kommen, dann üb das mal. Das ist anders, wenn man sich selbst angenommen hat und hierher kommt, als wenn man sich immer vergleicht. Vergesst das Vergleichen. Ihr seid schön, du bist schön. Und egal, wenn es Dinge gibt an dir, wo du sagst, die möchte ich etwas anders haben, vielleicht in dem Bereich oder hier oder keine Ahnung oder hier oben oder was, für Gott bist du schön und du kommst als gewollter und schöner Mensch hierher. Das ist ein Zeichen der Gemeinde Gottes, einer schönen Gemeinde, dass Menschen dahin kommen, die sich selbst lieben. Das steht auch, ja, steht da, du sollst dich lieben. Das andere, das kommt zuletzt interessanterweise, ja. Aber vielleicht setzt Jesus das voraus, vielleicht war das normal damals. Ich weiß das nicht genau, ich glaube es nicht ganz. Ja, und die andere Frage ist, Paulus schreibt, weißt du nicht, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Also du bist ja auch Leib. Ja, du lebst in einem Leib, aber es ist ein Teil von dir, von deiner Identität. Nimm ihn an. Und dann die Frage, wie geht es dem Heiligen Geist in dir? Fühlt er sich in dir denn wohl? Gemeinde kann man immer noch sagen, ja, ich bin ja jetzt hier, aber ich glaube, der fühlt sich nicht so wohl, weil wenn die da sind und die, also. Kennt ihr das so, dass man Leute beurteilt? Vergesst das. Ist verboten. Christen ist es verboten, über andere zu richten, steht im Jakobusbrief. Aber fühlt sich der Heilige Geist in dir selbst wohl? Der Geist Gottes, der dir gegeben ist, das eine Anzahlung auf das ewige Leben. So, der dritte Punkt ist, Gemeinde ist schön. Die Schönheit der Gemeinde wird ausgemacht dadurch, dass Geschwister da sind. Ein schönes Foto von einer Feier irgendwie könnte in Hamburg gemacht worden sein vor 2 Wochen an der Alster. Es fehlen nur noch die Leute, die auf diesem Monoboard da sind und auf Stehbrett stehen. Und die feiern da, ja. Eigentlich ist jeder Gottesdienst eine Feier, weil wir die Gegenwart Gottes feiern. Das Licht Gottes, die Schönheit Gottes, die Liebe Gottes. Kindersegnung, Kinder zu haben, ist ein Glück. Und sie zu begleiten, auch wenn es herausfordernd ist. Und für die Geschwister gilt das Gleiche, wie es für dich gilt. Auch die sollen sich selbst lieben und sind Geliebte Gottes. Geschwister sind die, die du lieben sollst wie dich selbst. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Wir haben gesehen an dem Thorsten, an der Geschichte von dem Thorsten, dass sein Leben ihn eigentlich liebesunfähig gemacht hat. Er hat nur Hass, Destruktivität erlebt. Wie soll so ein Mensch leben, dass der zum Schläger wurde, ist ja eine logische Konsequenz. Alles, was Leben ausmacht, so ein Grundvertrauen, ist ihm frühzeitig genommen worden, ist zerbrochen. Und dann hat er sich an die unsichtbare Welt gewandt und der Teufel hat sein Gebet schnell erhört. Habt ihr gemerkt? Zack, am nächsten Tag kamen diese Mafia-Leute zu ihm, irgendwie über Bekannte. Aber Gott erhört auch Gebet und Gott rettet und Gott holt raus aus diesem Desaster. Und wenn so jemand hier sitzen würde, und ich glaube, einige von euch haben auch einiges auf dem Kerbholz gehabt. Ja. Und was sagt Gott, wenn du es bekannt hast, ich vergebe es dir. Und wenn du dich mit Okkultismus und irgendwelchen Geistesmächten angefreundet hattest, die nichts mit Gott zu tun haben, und du kommst und sagst, ich lass es und bekennst es und holst dir Leute, die dich rausholen und dich freisetzen, dann wirst du befreit und bist Bruder oder Schwester hier in der Gemeinschaft der geliebten Kinder Gottes. Die Schönheit der Gemeinde ist auch dadurch gewährleistet, dass wir geben und nehmen. Bei der Gnade ist es so, das hat Hartmut vor einigen Wochen gesagt, Gnade empfangen wir, wenn wir Christen werden. Aber wir sind herausgefordert, Gnade zu leben. Carita hat vor einigen Jahren mal darüber gepredigt, dass wir unseren Geschwistern einen Gnadenraum geben. Eine Freiheit in unserem Herzen, wo wir gnädig mit ihnen sind. Und wo wir ihre Schwächen auch annehmen und sagen, ja, das ist so. Der tickt anders, die tickt anders. Und hat vielleicht eine wirklich starke Notsituation. Aber ich bin gnädig. Ich liebe diesen Bruder, diese Schwester weiter. Manfred und Lydia sind ein Vorbild im Geben und Leben aus der Gnade Gottes. Und was bist du heute in Jesus? Wie viele Geschwister haben sich in dich investiert? Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, man überschätzt wohl leicht das Wissen, dass das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann weiß ich, viele Leute haben in mich investiert. Mir das Wort Gottes beigebracht, haben mich geliebt, haben für mich gebetet. Menschen, von denen ich es gar nicht weiß. Und dass ich heute hier stehe, ist ein Erfolg dessen, was sie für mich getan haben. Und in deinem Leben gibt es viele Leute, die genauso für dich sich investiert haben. Und ich bin sicher, dass Gott jeden Menschen mit einzigartigen Gaben und Talenten ausgestattet hat. Dieses Bild, was meine Schwester Katrin hatte gestern, dieses Bild von der Schreibmaschine, ist eigentlich ein Bild dafür, dass es Menschen gibt, die lassen es zu, dass Gott auf ihnen schreibt und mit ihnen schreibt. Aber es gibt Menschen, die haben sich absentiert, die haben gesagt, nee, ich klinke mich hier mal aus dieser Maschine. Und die ruhen da irgendwo, aber Gott möchte sagen, komm, hier ist dein Platz wieder. Ich baue dich wieder ein, damit du diesen Brief im Leben anderer schreiben kannst, mitschreiben kannst. Im 1. Korinther 12, Vers 7 steht, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Und das ist dran, dass wir das mehr und mehr entdecken, dass in jedem von uns Gaben des Geistes sind. Ich weiß nicht, ob du es glaubst, Gottes Plan ist es, wenn du sein Kind bist, dass du Gaben in dir hast, die leben, die lebendig werden wollen. Jedes Kind, das lernt automatisch laufen, weil es in ihm steckt. Und wir sind manchmal so verkopft und so kritisch mit uns selber und da brauchen wir Freisetzung. Und die werden wir, glaube ich, auch bekommen. Vielleicht fügst du ein, dass das alles ja nicht so einfach ist. Das, was ich meinte, ist, dass das Wirken des Geistes Gottes die Gemeinde schön macht und auch Menschen verändert. Und doch erleben wir ja immer wieder Schwierigkeiten. Manfred hat es kurz angesprochen. Es gibt Krisenzeiten. Es gibt Probleme, zwischenmenschliche Dinge, die schwierig sind. Unvergebenheit, Nachtragen. Das gibt es alles. Aber ein Josh Shipp hat einmal gesagt, wie willst du damit umgehen? Du wirst entweder bitter oder besser. Wenn dir Unrecht getan wird, hast du zwei Möglichkeiten. Du wirst entweder bitter oder besser. Du kannst zulassen, dass das, was dir zugeteilt wurde, dich zu einer besseren Person macht, also das, was in die Umstände, in die Christus dich gestellt hat, oder dass es dich zerstört. Diese Wahl obliegt nicht dem Schicksal, sondern dir. Gemeinde ist manchmal herausfordernd und manchmal eine Zumutung. Ja, das ist so. Ich habe einen Artikel gelesen, einen schönen, humorvollen Artikel über Kinder. Kinder sind auch eine Zumutung. Aber wenn du dich entscheidest und wenn wir uns entscheiden, keine mehr zu haben, sterben wir bald aus. Dann haben wir vielleicht noch eine Generation. Und wenn wir Gemeinde auch als Zumutung empfinden, dann kann man sich ausklinken, aber man verliert die Teilhabe an dem Schönen, was Gott geschenkt hat. Und an dem, dass es wächst und sich weiter ausbreitet. Wenn du dich selbst weiter lieben willst, dann hast du nur die Chance zu vergeben und diese Charaktereigenschaften Gottes anzunehmen. Wenn du dich selbst weiter lieben willst, wird es nur gelingen, wenn du Gott liebst und diese Nähe zu dem lebendigen Gott suchst. Von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. Und wenn du denkst, das ist gar nicht viel, ich weiß gar nicht, wie das geht, dann mach es so, wie du es kannst und trainiere vielleicht mal neue Dinge. Frage Leute, wie machst du das? Vielleicht redet ihr nachher darüber, im Café, nicht über Fußball, HSV, wie auch immer, sondern rede mal darüber, wie liebst du Gott? Hast du einen Weg, mir da weiterzuhelfen? Wähle die Eigenschaften Gottes. Ich habe kürzlich einen Eheartikel gelesen, da ging es um Scheidungen. Das Weiße Kreuz kümmert sich viel um Leute, die von Scheidungen betroffen sind, was auch in christlichen Beziehungen, Gemeinden ja vorkommt. Und da habe ich einen Satz gefunden, der ist etwas kompliziert, aber den möchte ich mit euch nochmal teilen, weil es auch etwas damit zu tun hat, wie wir miteinander umgehen, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen. Stabile Beziehungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie gelernt haben, mit nicht veränderbaren Spannungen, die aus der nicht veränderbaren Andersartigkeit des anderen sich ergeben können, zu leben. Okay. Janne, komm mal her. Bitte. Wir kennen uns schon länger, aber wir sind jetzt nicht ganz dicke befreundet. Also Jannik hat eine Macke, die beschreibe ich jetzt nicht näher. Ich finde das ganz furchtbar. Ja, ich bin jetzt nicht mit ihm verheiratet, aber hier ging es um Ehepaare. Wir sind nur Geschwister. Und wenn wir, ich denke mal einfach mir was aus, eine Sitzung zusammen haben im Ältestenrat, fängt er immer an mit einer Art und Weise, mit einer Frage, ja, aber könnte man nicht. Und mir geht schon die Hutschnur hoch. Furchtbar, dieses Ja, aber. Die Folge wäre eigentlich, dass ich sage, okay, also mit den anderen sein. Wisst ihr, mit Jannik, das geht gar nicht so gut. Der kann hier nicht mehr sein. Der ist ja nur kritisch. Ich kann das gar nicht ertragen. Ja, kennt ihr sowas? Manche Leute sind anstrengend. Manche Ehepartner sind auch anstrengend, oder? Okay, also ich gehe wieder hin. Und lese mir das nochmal durch, was da steht. Er ist anders als ich. Ja? Und ich kann ihn gar nicht verändern. Kennt ihr solche Sachen? Du lebst in Beziehungen, muss gar nicht eine Ehebeziehung sein. In der Gemeinde gibt es Leute, die sind ganz anders als ich. Und manche Dinge, die sie machen, wo ich denke, warum ticken sie so? Sind trotzdem meine Brüder und Schwestern, oder? Und das denken die manchmal bei mir auch, das weiß ich manchmal. Ja, könnte ich was erzählen, mache ich jetzt nicht. Die mich kennen, je mehr man sich kennt, desto besser wird es ja, ne? Dass man das durchschaut. Aber man hat gelernt, und das mit nicht veränderbaren Spannungen, die sich aus nicht veränderbaren Andersartigkeiten ergeben, zu leben. Und das Schöne ist an diesem Satz, dass man nicht nur dieses passiv hinzunehmen, sondern sie aktiv in ein glückliches Miteinander vor Gott und den Kindern zu integrieren. Okay, das ist Familie. Angenommen, ich will etwas machen und Yannick ist immer erstmal der kritische Typ und sagt, ja, aber. Könnte es ja sein, dass Yannick noch einen anderen Blickwinkel hat als ich, oder? Anderer Blickwinkel ist immer gut. Das hilft einfach. Ja? Ich bin ja kein, und Leiter und überhaupt sollen ja, und auch Männer, Ehemänner und Ehefrauen sollen ja keine Diktatoren sein. Aber es ist ja erstmal nervend, dass da jemand ist, der mich in Frage stellt. Und der dachte, du immer das Gefühl hast, ich komme da nicht weiter. Aber zu sagen, der ist einfach anders und der darf anders sein. Der liebt Jesus, hat sein Leben Jesus gegeben und geht mit ihm den Weg, mit mir gemeinsam. Wir gehen in diese Richtung. Und wenn du anders tickst als ich, vielleicht macht das unsere Beziehung, unsere Gemeinde sogar reich. Das glaube ich von ihm sogar. Versteht ihr, das ist etwas, was Gemeinde schön macht. Danke, Yannick. Das ist etwas, was Gemeinde schön macht, dass wir unterschiedlich sind. Und nicht alle Spannungen können wir auflösen. Nein, ist das schlimm? Wir müssen lernen, dass es so ist. Und dazu möchte ich euch auch auffordern. Jetzt habe ich noch 5 Minuten. Der letzte Punkt einer schönen Gemeinde ist, dass die Türen offen sind. Eine schöne Gemeinde hat offene Türen. Jeder darf kommen und gehen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin das Tor und ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Was für ein starkes Wort. Jesus sperrt niemanden ein. Merkt, wisst ihr das? Jesus engt uns nicht ein und sagt, hier ist die Arche Alstertal. Und wenn du nicht jeden Sonntag kommst und nicht jeden Mittwoch zum Gebetsabend kommst, dann bist du nicht mehr mein Kind. Und zur Arbeit, pass auf, welchen Weg du gehst. So, ja? Nein, wir sind befreite Menschen. Aber Jesus schenkt uns auch einen Ort, wo wir Weide, wo wir was zu essen finden. Richtig satt werden. Gute Weide finden. Mach nochmal bitte die Nummer 14. Entschuldigung. Doch, glaube ich ja. Das ist die Tür davor. Als Bild. Unsere Archetür sieht etwas anders aus. Und ich möchte euch einladen zu einer Missionsveranstaltung, die wir im Oktober haben werden. Diese Missionsveranstaltung, ich habe es glaube ich schon 2 oder 3 Mal gesagt und ich werde es weiter tun, heißt Die Wende, The Turning. In England hat eine Gemeinde in einem Ort, der heißt Reading, ist in England, gibt es einen Pastor Jinka, der ist etwas jünger als ich, ist schwarz, kommt aus Afrika, ein schlanker, taffer Typ, der gerne betet, aber so eine Gemeinde hat, die auch so Baptistengemeinde so eingefahren ist. So. Und dann hatte er von Gott den Impuls, dass sie irgendwas anders machen müssen. Dass sie die Türen öffnen müssen und rausgehen müssen. Und sie haben einen Weg gefunden, einen sehr kreativen Weg, dass sie gesagt haben, wir finden uns zusammen zum Gebet. Eine Woche lang oder 10 Tage lang planen wir das für Oktober. Wir kommen um 10 Uhr morgens zusammen, die können um 16 Uhr nachmittags und abends haben wir eine Gebetsveranstaltung. Um 10 Uhr wird eine Stunde gemeinsam gebetet, dann geht man eine Stunde raus, zu zweit und betet ein wenig beim Rausgehen und guckt, welche Leute laufen mir über den Weg und kommt mit ihnen ins Gespräch, ohne etwas in der Hand zu haben. Also das ist immer schlecht, wenn jemand einen Zettel geben will, mache ich meine Runde. Mache ich meinen großen Bogen oder sage gleich schon Danke, sondern man kann fragen, ich habe mal eine Frage, können Sie mir da weiterhelfen oder wir machen ein etwas verrücktes Projekt und ich brauche jemanden zum Gespräch. Und ich möchte Ihnen sagen, zwei Dinge möchte ich Ihnen sagen. Gott liebt Sie und Gott hat einen guten Plan für Ihr Leben. Zwei Dinge. Gott liebt Sie, hat einen guten Plan für Ihr Leben. Und dann gibt es, das kommt später, eine Wegweisung, wie man weiter damit umgeht. Was ist das für eine coole Botschaft? Leute wollen geliebt sein. Leute wollen, dass es einen guten Plan fürs Leben gibt. Keiner wird sagen, nee, Quatsch. Sie haben erlebt in dieser Stadt Redding, dass beim ersten Einsatz in 60 Minuten 80 Leute ein Übergabegebet gebetet haben. In 60 Minuten, ich weiß nicht, wie viele Leute rausgegangen sind, 100 vielleicht, wollten 80 Leute, haben ein Übergabegebet gebetet. Der Pastor hört das und dachte, das irgendwas ist verkehrt, irgendwas stimmt nicht. Er sagt, ich wollte diese Aktion abbrechen, weil das geht einfach nicht, das kann nicht sein. Und als er im Gebet war, sagt Jesus zu ihm, weißt du, das wollte ich schon länger der Gemeinde geben. Einzelne haben das empfangen, haben das auch erlebt, dass durch sie Leute zum Glauben kamen und dann sagten sie, ja, ich bin jetzt der Evangelist, der Missionar und haben das nicht mit anderen Leuten geteilt, haben nicht andere Leute mit reingezogen, haben ihre Gabe, die sie meinten, das ist jetzt ihre Gabe, für sich reklamiert und Hauskirche gebildet für sich, wo sie ihre Leute hatten. Und dann ist es wieder gestorben. Und Jesus hat zu ihm gesagt, es ist etwas, was ich der Gemeinde schenke. Ich möchte, dass jeder das lernt. Wenn du Jesus kennst, gilt das für dich. Und ich möchte dich bitten, dir diesen Satz, Gott liebt dich und Gott hat einen guten Plan für dein Leben, mit nach Hause zu nehmen. Ohne dass du losgehst jetzt. Wir machen das im September. Die Nachfolgearbeit, Bremen hat das auch gemacht, haben, glaube ich, 600 Leute, haben sogar einen Zettel ausgefüllt. In England waren 80% bereit, einen Kontaktzettel auszufüllen. In Deutschland bisher wohl nur 43. Die Nacharbeit ist nicht das, dass man hingeht und ihnen sagt, kommen Sie bitte Sonntag zum Gottesdienst. Da wird Pastor Kurt Adler predigen. Und dann geht es weiter und dann kommen sie jeden Sonntag. Nein, die Nacharbeit wird sein, dass man diese Zettel nimmt und ortsnah an Gemeinden gibt oder an Menschen, die sich bereit erklären, diese Leute zu begleiten. Nicht zu einem Glaubensgrundkurs einzuladen, sondern vielleicht über 2, 3, 4 Monate irgendwo außerhalb der Gemeinde, außerhalb den privaten Räumen zum Kaffee einzuladen oder zum Bier oder zum Wein. Und dich hinzusetzen und sagen, Matthias, lass uns mal reden. Leute, die hier in die Gemeinde gekommen sind, welchen Weg habt ihr gegangen, bis hierher zu kommen? Viele von uns haben es mit der Muttermilch aufgesogen. Aber die Leute, die draußen sind, die wissen gar nicht, was Kirche ist. Die haben auch gar keinen Bock, erstmal hier eine Stunde zu sitzen. Die verstehen gar nicht, was hier abläuft. Aber wenn du dich investierst und etwas von dir gibst, von deiner Zeit, gibt es auch einige gute Tipps und Anleitungen, wie man einfach ins Gespräch kommt, ohne zu diskutieren. Ich sähe einen Samen jetzt in dein Herz. Ich weiß, es wird Leute geben und mir geht es auch so, wie komme ich denn mit jemand Fremdes ins Gespräch? Aber ich sähe einen Samen heute schon mal in dein Herz, dass du sagst, ich mache mit. Und es ist gut, zu zweit zu gehen. Es ist gut, vorher zu beten. Und wenn du dann hier bist, Bremer hat gesagt, es gab Leute, die haben ihn hinterher angerufen, haben gesagt, ich war unterwegs zur Gemeinde, aber ich habe mich nicht getraut, ich kann das nicht. Und ich weiß, dass es euch auch so geht. Vielen von euch geht es auch so. Und die Erfahrungen waren sehr unterschiedlich. Manche waren seelsorgerlich zu betreuen, weil sie keinen Erfolg hatten. Und manche Leute, die erst nicht kommen wollten, haben innerhalb einer Stunde 6 Leute zum Glauben gebracht. Du denkst, es geht nicht? Ich glaube das. Ja, und es gibt junge Leute, die freuen sich darauf. Ja, so weil Jesus cool ist. Wir haben eine schöne Gemeinde, aber wer ist Gemeinde? Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er hat dich inspiriert und du bist nicht umsonst hier. Und das hat einen langen Vorlauf. Viele haben sich in dich investiert. Und das ist so gut, dass Gott niemanden auslädt, sondern dass egal, welche Sprache, welche Nation, Nationalität da ist, welcher Hintergrund, und sei er noch so kriminell, Gott will sie alle in seinem Reich haben. Ich bitte, dass sie einmal aufsteht und ich möchte beten, dass dieser Same in euren Herzen etwas tut. Vater, ich danke dir für Gemeinde. Jesus, ich danke dir für das Blut, was du vergossen hast, um uns zu erlösen. Ich danke dir für dieses Zeugnis von den Thorsten, den du aus diesem kaputten Leben herausgehoben hast und der jetzt dich verkündet. Vater, und ich danke dir für die Berufung, die auf jedem von deinen Kindern hier liegt. Diese Berufung, deine Liebe weiterzugeben, die Tür deines Herzens aufzumachen und anderen Menschen zu sagen, Gott liebt dich. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Heiliger Geist, tue dein Werk jetzt schon. Ich danke dir, dass du dein Volk vorbereitest für die Ernte, die kommt. Und ich freue mich drauf für das, was kommt. Danke dir auch, dass du uns Weisheit geben wirst, dass du uns nicht überforderst. Heiliger Geist, und ich danke dir, dass du die Mauern, die wir hochgezogen haben, die Festlegung, dass du die wegnimmst jetzt. Dass du uns in eine neue Weite und Zeugniskraft führst, Herr. Und bei allem geht es um dich, Jesus. Um dich, Vater. Heiliger Geist, danke für das, was du tust. Im Namen Jesus. Amen.